Shinichiro Watanabe. Der Mann hinter Klassikern wie Cowboy Bebop, bekannt für seinen Einsatz von Musik, seinen Charakteren und seinem Fable für westliche Filme. Es passt also zu ihm, dass sein neuestes Werk Carolyn Tuesday ein Musikanime ist. Und während die Liste an westlichen Musikern, die an dem Anime mitarbeiten, immer länger wird, sprechen erste Artikel vom besten Anime des Regisseurs seit Cowboy Bebop. Was ist dran? Dimbula, Shingira und zu Gast. Anime-Essayist Pick die Mundi klären das in der heutigen Ausgabe. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 102. Shortcuts-Podcast. Ich habe euch Carolyn Tuesday versprochen und heute reden wir endlich über Carolyn Tuesday und über den Mann dahinter, Shinichiro Watanabe. Und ich sage das schon mal vorneweg, ich werde den wahrscheinlich ein bisschen kritisieren. Ich bin nicht der krasseste Fan, aber dafür habe ich Gäste. Fangen wir mal mit den beiden an, die öfter hier zu hören sind. Hi, Shin.
Hallo, ich bin Shin.
Hi, Kira.
Hallo, ich bin Gira.
So, das ist ein Geheimnis lüften. Hi, Pikti.
Hallo.
Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Zieh die Schuhe aus, leg die Füße hoch.
Ja, du, ich stehe hier gerade am Mikrofon. Das ist ein bisschen schwierig.
Ah, du stehst?
Hinlegen, ja.
Aber dann müssen wir uns ein bisschen beeilen.
Ja.
Der Arm.
Sorry.
Woher kennt man dich?
Ich mache ab und an höchst selten mal Videos auf YouTube und habe einen Blog, der manchmal aktiver ist, manchmal etwas inaktiver ist und sich mit Anime und Manga und vielen anderen Sachen beschäftigt, die ich damit verwurstel. Und ja, das war es eigentlich.
Das ist übrigens der krasse Typ, deswegen habe ich ihn Anime-Feuilletonist genannt, der irgendwie mehrere Tweets über ein ganzes Jahr aufeinander aufbaut mit einem Anfangsbuchstaben und darin eine geheime Nachricht versteckt. Also, ihr wisst jetzt, was euch hier heute erwartet. Ich sag auch nochmal, hallo, falls ihr die Videoversion guckt. Ich bin Dimbula, ich wechsle alle 100 Folgen meine Wohnung. Das ist die neue Wohnung. Und damit starten wir. So, um die Diskussion mal ins Laufen zu bekommen, reden wir jetzt über Cowboy Bebop 1998. So, nehmt das, Studio Sunrise. Wie seid ihr auf den gestoßen? Es war wahrscheinlich von uns allen so einer der ersten Anime, die wir jemals gesehen haben.
Ja, weiß ich gar nicht. Also das Ding kam doch auf MTV, wenn ich mich richtig erinnere.
Und stimmt.
War einer der ersten Anime, der halt nicht auf RTL 2 oder ZDF oder so lief und so, sondern im A-Programm von MTV. Und ja, das war damals halt ziemlich cool, weil es halt was anderes war als Digimon, Pokémon und so weiter. Und so bin ich drauf gekommen. War aber damals nicht so ein riesiger Fan, muss ich sagen. Ich war auch ein dummes Kind.
Ja, das kenne ich. Ich habe ganz früh irgendwie als 10. Anime, den ich jemals gesehen hatte, irgendwie Bakemonogatari gesehen. Also 20. oder sowas. Und ich fand scheiße, weil ich nicht verstanden habe. Aber Cowboy Bebop ist der Grund, warum ich ewig lange gesagt habe, Yoko Kanno ist die bessere Komponistin als Yuki Kajiura, weil sie mit Deceit Bells einfach immer so extremst viel aufgefahren hat. Und das sieht man auch bei Cowboy Bebop.
Ja. Wie ist es mit unseren anderen Gästen? Habt ihr Cowboy Bebop gesehen?
Ich habe den leider nicht gesehen. Das ist der einzige Watanabe, den ich nicht gesehen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Wobei, ich habe den Film damals gesehen, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt 1:1 mit der Serie ist oder ob das irgendwie nur so eine Zusatzgeschichte ist.
Knocking on Heaven's Door ist der Titel des Films. Mhm. Der wurde in Auftrag gegeben, während die Serie lief und dann halt im Nachhinein produziert und soll irgendwo während der Serie spielen. Ist nicht ganz klar, ob das so eine Traumsequenz ist oder nicht, aber man hat auf jeden Fall halt dann versucht, irgendwas in diese eigentliche abgeschlossene Geschichte reinzuschreiben. Und deswegen ist der Film dann so, wie er halt ist.
Nicht ganz so gut. Korrigiert mich, aber das ist einer der ersten Projekte von Studio Bones. Weil der Typ, mit dem Watanabe Cowboy Bebop gepitcht hatte, damals vor Bandai, war dieser Masahiko Minami, der dann halt Bones ein Jahr später gegründet hat. Richtig krasser Typ. Die ganze Geschichte ist auch schon so lustig um diesen Anime. Also vor Bandai gepitcht, die halt einfach nur irgendwie Space Merchandise verkaufen wollen, weil gerade Star Wars im Hype war. Und dann meinte Bandai halt, die Show ist zu düster und zu überheblich. Das checkt sowieso keiner. Es verkauft uns kein Merchandise. Fickt euch. Und dann kam irgendeine Tochterfirma von Bandai, sie haben es trotzdem gemacht.
Ja, aber Pikti, war Cowboy Bebop dein erster Watanabe-Anime? Weißt du es noch?
Ja, müsste mit ziemlicher Sicherheit mein erster gewesen sein. Damals dann auch bei MTV.
Ah, ja.
Ja,
wie? Genau. Ich fand das damals unheimlich faszinierend, dass die Musik war einfach schon vor der Geschichte fertig. Und dann wurden die ganzen Fight-Szenen wurden auf die Musik animiert. So ein bisschen, wie man das bei Dororo jetzt gesehen hat.
Okay, da war das auch so gut.
Ja, schon.
Hab wieder was gelernt. Danke.
Kein Problem.
Cowboy Bebop hat irgendwie, wie gesagt, als Kind mich nicht so richtig gepackt, weil ich halt dachte, okay, das ist nur so episodisch. Und mit episodischen Serien habe ich Sitcoms irgendwie immer im Hinterkopf gehabt. Und da kann ja nichts passieren, da kann sich ja überhaupt nichts weiterentwickeln. Deswegen kann das ja nicht spannend werden.
Das ist ja nicht was ganz Normales, dass so eine Idee halt einfach manchmal recht schnell kommt und irgendwie in diesen ganzen Produktionsnotes zu der Serie steht so drin, irgendwie weiter nach hat sich die eine Stunde vorm Pitch ausgedacht, die Idee. Aber der hat so eine, also bei Cowboy Bebop sieht man es doch am besten. Der hat so die Angewohnheit, sich einen Charakter zu denken, bevor er sich alles andere denkt. Und dann hast du halt irgendwie Bruce Lee und noch irgendwelche anderen Charaktere und dann machst du daraus Spike Spiegel und dann hast du diesen Charakter und hast andere Charaktere, denkst, oh, dieser Charakter könnte die und die Szene machen. Und dann hast du eine völlig neue Episode auf einmal, die gar nicht geplant war.
Cowboy Bebop, ich wollte auf jeden Fall sagen, ist für mich jetzt, nachdem ich es mit Jenny nochmal geguckt habe zusammen, so Firefly der Anime, als Anime. Ich habe Firefly, wer es nicht kennt, eine sehr, sehr tolle Serie von Joss Whedon, die nach 11 Folgen leider abgebrochen wurde und nur so einen Film hinten dran noch bekommen hat. Und das sind auch Cowboys im Weltall. Und Cowboy Bebop vermischt irgendwie, also den westlichen Stil, dieses ganze Cowboy-Movie-Kram mit Sci-Fi und dazu so ein ganz bisschen japanische Kultur. Und das ist für mich, weiß nicht, wie ihr das seht, eh so ein Ding, was Watanabe relativ oft macht. In diese Vermischung zwischen westlicher und asiatischer, schrecklich japanischer Kultur. Und das sehe ich in anderen Anime relativ selten.
Ja, stimmt.
Weil, also mein Gefühl ist, dass sehr, sehr viele Regisseure, Menschen in der Anime-Szene die westliche Welt nicht so gut verstehen.
Das kommt drauf an. Du hast ganz oft solche Ehrengastpanels, wo du da vorne Ehrengäste sitzen hast und die reden das ganze Panel über irgendwelche westlichen Filme, die sie geil finden und die sie irgendwie inspiriert haben. Das Goblin Slayer Panel auf der Animagic zum Beispiel. Aber bevor wir abdriften.
Darf ich noch vorher sagen, dass bei Cowboy Bebop diese Welt, das ist diese Stärke der Serie für mich. Das ist so eine Welt, bei der ich einfach glaube, dass sie existiert. Und ich glaube, dieser Shoji Kawamori, der wohl großen Anteil hatte beim Aufbauen der Welt, einfach ein Genie ist. Übrigens der erste Zeichner von Optimus Prime. Und, wenn ich mir vorstellen kann, also deswegen, Gira, würde ich dir vorschlagen, die Serie mal zu gucken. Du guckst irgendwie die ersten paar Folgen und du weißt, wie die Welt funktioniert, ohne dass die erklärt wird. Also nicht so halt so, hey, das und das sind die Regeln der Welt, sondern man versteht es einfach, ja.
Irgendwann werde ich den auf jeden Fall noch gucken, wenn der mal wieder irgendwo verfügbar ist, bei Netflix, Amazon oder irgendwo. Irgendwer wird den bestimmt noch mal wieder frei zur Verfügung stellen. Legal.
Peppermint-Anime hat den doch, oder?
Ja.
Ja, aber dann muss ich ihn ja kaufen.
Ja.
Und wenn er mir nachher nicht gefällt, ärgere ich mich. Ich bin bei Animes immer so ein bisschen, ich will nur meine Anime-Highlights in meiner Sammlung stehen haben.
Okay, und sorry, Samurai Champloo. Das ist, glaube ich, so mit die Serie, über die ich am wenigsten reden kann, deswegen lasse ich euch ja mal.
Du hast jetzt eine Menge geredet, ruh dich mal ein paar Minuten aus. Mir kommen da so zwei Dinge so in den Kopf. Einmal, wenn so diese Lords irgendwie das Schwert wie so ein Mike halten und dann diese ganzen Scene-Transitions, so wie Turntables, wenn dann so nach hinten gescratcht wird, wenn das Bild sich dann wieder rückwärts spult und wieder vorwärts. Das ist so kreativ.
Ja, da sind halt viele verschiedene Animationstechniken ausprobiert worden bei Samurai Champloo.
Originalität!
Ja. Das war auch, glaube ich, damals das, was mich dann auf einmal so fasziniert hat, weswegen ich überhaupt mich weiter über Watanabe schlau gemacht habe.
Ich habe damals, also in Yakuza Zero gab's diesen Kampfstil, diesen Capoeira-Kampfstil. Und den habe ich geliebt. Und das ist Samurai Champloo. Nur dieser komische Capoeira-Hip-Hop-Tanz-Kampfstil.
Ja, hauptsächlich der Mugen, also der mit dem roten Kimono, der mit dem blauen Kimono, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, der ist ja mehr so ein bisschen Richtung traditionelle Kampfkunst. Ne? Das ist ja so ein schöner Kontrast zwischen den beiden. Nicht nur die Farbgebung, sondern halt auch der Kampfstil.
Ey, hier ein Argument, warum du Cowboy Bebop lieben oder gucken solltest. Mugen und Spike Spiegel.
Ja.
Sind die nicht total ähnlich?
Kann sein.
Pick die.
Also ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass sie ähnlich sind, aber bei Watanabe ist ja sowieso immer so, wie ihr schon sagt, das ist alles so eine Melange, alles vermischt und man hat immer so eine Abstraktion in die Fremde, ob das dann so kulturelle ist, durch diese Vermischung von Elementen oder raus ins All, was ja auch viel bei ihm ist, hast du aber dann auch immer nochmal diese Abstraktion der Gesellschaft in den Figuren. Ich meine das so, indem du hast immer diese Dynamiken der Figuren, wie du vorhin schon sagtest, die dann quasi den eigentlichen Kern der Geschichte prägen und von denen aus sich die Geschichte entwickelt. Aber die sind dann auch immer jeweils so ein bisschen in so einer Außenseiterrolle und abgesondert und dadurch so eine besondere gesellschaftliche Beziehung. Und durch diese Isolation oder Teilisolation interagieren sie dann auch nochmal anders mit den anderen Figuren. Das hast du bei Bebop durch diese Kopfgeldjäger-Sache, das hast du bei Samurai Champloo durch dieses Samurai-hafte. Und ich glaube, innerhalb dieser Doppeldynamik, also einmal der Dynamik zwischen den Figuren und einmal der Dynamik zwischen Gesellschaft und nicht ganz integrierten Individuen, hast du dann so Rollen, die dazu führen, dass Spike und Mugen relativ ähnlich agieren. Aber ich glaube, von den Charakteren an sich und wie die geschrieben sind und Hintergrundgeschichten sind sie schon ein bisschen anders.
Als jemand, der Samurai Champloo sehr, sehr lange nicht mehr geguckt hat, was mir am meisten natürlich im Kopf geblieben ist, wie bei fast allen, schätze ich mal, ist der Hip-Hop-Soundtrack.
Ja.
Und zwar, es war ja nicht irgendwie so japanischer Hip-Hop, den man so manchmal in Anime hört, sondern wirklich so typischer Gangster amerikanischer Hip-Hop. Und gab es sowas schon mal in Anime, dass jemand gesagt hat, ja komm, ich stehe total auf diese Art der westlichen Musik, wie ich mach jetzt das einfach mal.
Gibt's und gab's recht oft. Also zum Beispiel eines der jüngsten Beispiele, Devilman Crybaby, Masaaki Yuasa. Das ist permanent drin. Aber das habe ich mich tatsächlich neulich nachts noch gefragt. Hat überhaupt nichts mit dem Podcast jetzt zu tun. Warum es nicht mehr diesen J-Rap gibt in Anime. Und irgendwie kam ich da drauf, es scheint vom Image her irgendwie zu dreckig zu sein. Deswegen braucht man mehr Watanabe-Anime. Also es ist alte Watanabe-Anime. Keine Ahnung, ob die noch funktionieren würden. Stichwort funktionieren. Was haben sich die Produzenten dabei gedacht, Watanabe auf eine Manga-Adaption, Kids on the Slope, zu setzen?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es.
Ja, dann schieß los.
Pass auf, der Anime, der fokussiert sich auf diese, so ein bisschen, das macht der Manga also sogar anders. Der Anime fokussiert sich aber sehr auf diese Einsamkeit dieser beiden Jungs, ne?
Mhm.
Und der eine ist ein Good Boy und der andere ein Bad Boy. Und Watanabe war dieser Good Boy in der Schule. Also quasi, ist das Kaoru? Ja, ne? Kaoru,
ja.
Er ist quasi Watanabe, so ein bisschen.
Oh, hat er mal gesagt?
Ja, wirklich. Und der Bad Boy an seiner Schule, mit dem hat er sich verbunden gefühlt, auch über Musik, aber nicht über Jazz. Er mochte einfach Kiss sehr gern und dieser Bad Boy auch.
Oh.
So, das war mein Random Fact für heute.
Ja, aber das ist wirklich ganz spannend, weil Soundtrack-mäßig dachte ich sehr lange, dass Cowboy Bebop mein absoluter Lieblings-Anime-Soundtrack ist, zwar mit Beck. Und muss sagen, den Kids on the Slope Soundtrack höre ich mir aber viel, viel häufiger an. Und egal, ob es eine gute oder schlechte Idee ist, Watanabe als auf einen Manga zu setzen, weiß halt gar nicht, ob er selber die Idee hatte oder ob jemand zu ihm gekommen ist. Aber der Soundtrack ist tatsächlich atemberaubend. Diese jazzige Kram hat er, wie ich mal gelesen habe, in diesem Michiko Tohachin, hat er auch Jazzmusik mit eingeführt als Music Director und hat daraufhin richtig, richtig Bock bekommen auf Jazzmusik und glaube ich, das merkt man richtig krass in dieser Serie.
Yoko Kanno war ja auch immer eine Jazzfrau.
Okay, ja.
War das einer von euch aus der Runde, wo ich mal über Kids on the Slope mit diskutiert hatte und irgendjemand meinte dann zu mir, das Ende hätte gar keine Pacing-Probleme. Das ist eine Lüge. Aber drumherum und so, also der Anime hat ein großartiges, was du überhaupt nicht erwartest, von so zwei Nebencharakteren, großartige Romanze zwischen den beiden.
Ich habe letztens eine Diskussion über Kids on Slope gelesen. Ich verfolge das ganz gerne, weil ich muss sagen, Kids on Slope ist mein Lieblings-Watanabe, was total bescheuert ist, weil es ja kein richtiger Watanabe-Anime so in dem Stil ist. Und trotzdem hat er mich fasziniert. Und ich glaube, was ein Problem ist mit der Serie, mein Gefühl war, dass bei Samurai Champloo, bei Cowboy Bebop, vielleicht später auch noch bei Space Dandy, du Charaktere hast, die sind, piekt ja schon so ein bisschen so Mischmasch. Man, so hundertprozentig verstehen kann man den nicht. Und hier sind es halt so Highschool-Schüler und das Ziel ist ja schon, irgendwie die Charaktere zu verstehen, den Gefühle nachzuvollziehen. Und da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob er das, also ob das geschafft wird. Da weiß ich nicht, wie viel der Manga damit zu tun hat. Den Manga habe ich nie gelesen und wie viel er da gemacht hat.
Würde ich dir recht geben.
Es wird auf jeden Fall erklären, warum ich mit dem Anime nicht so ganz warm wurde. Inzwischen gehe ich halt so, wenn ich höre, dass das Watanabe ist, gehe ich halt schon irgendwie anders an den Anime ran, als jetzt bei jemandem, wo ich den Regisseur nicht kenne. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so eine Grundeinstellung von vor und deswegen war ich, glaube ich, bin ich mit Kids on the Slope nicht so ganz warm geworden.
Ah, das ist ein großes, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber das ist ein großes Problem, was mit Carrot Juice da, aber diese Erwartung eines Watanabe-Anime.
Also ich fand auf jeden Fall die Musikperformance war das Stärkste für mich im ganzen Anime, auch so wie es da gestellt und animiert war. Und das war das, was bei Carol und Tuesday für mich ein bisschen schwach zum Teil ausfiel. Nicht immer, manchmal war es auch sehr passend und gut. Aber Kids on the Slope ist halt viel weniger Performance an sich, was die Anzahl angeht, aber dann immer perfekt auf den Punkt, dass es genau die Emotionen und Gefühle rüberbringen soll, die halt dann funktionieren. Und dass das Manga-Ende halt nicht in den Anime eingearbeitet ist, ist schon eine Schwäche.
Ja, also genau, diese Jam-Szene auf dem Schulfestival haben wir schon so oft angehört. Und das zeige ich auch Leuten, die keine Anime-Fans sind, die finden das meistens geil.
Ich zeige den meisten Leuten, die keine Anime-Fans sind, zeige ich meistens irgendwelche übertrieben gezeichneten, lustigen Szenen aus irgendwelchen Gag-Anime. Keine gute Idee, oder? Egal. So, Terror in Tokyo. Verbindet ihr damit was? Ich habe den nämlich fast schon wieder komplett vergessen. Und dabei ist das so 2014, 5 Jahre her.
Ich habe den letztens nochmal wieder geguckt. Der ist sogar einer der wenigen, der in meiner Sammlung gelandet ist, weil ich den halt eigentlich wirklich richtig, richtig gut fand. So diese Grundstory mit den beiden, klar, die machen Terroranschläge, aber man fragt sich ja den ganzen Anime über, warum machen sie diese Anschläge und wollen aber keinen verletzen. Und dann dieses ganze Katz-und-Maus-Spiel, was da noch entsteht. Ich finde, der hat eine sehr gute Dynamik, der Anime. Und dann halt mit der ganzen Auflösung am Ende. Ich würde es nicht spoilern, deswegen sage ich das jetzt nicht. Weil ich finde, das ist schon, das nimmt die Spannung raus, wenn man weiß, wie es endet. Und warum die solche Art von Anschläge gemacht haben. Aber das ist halt so mit einer der Gründe, warum es mein Lieblings-Watanabe geworden ist.
Ich erinnere mich daran, ich habe den schnell durchgebinged auf einer Interkontinentalflug. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich weiß nicht, keiner der Charaktere hat irgendwie bei mir geklickt. Könnt ihr mir helfen, woran lag das? Oder bin ich einfach dumm?
Naja, die Charaktere sind ja auch so ausgearbeitet, dass sie halt nicht besonders tiefgründig sind. Also du hast zwar diese ganzen Figurenkonzeptionen und du hast auch diese ganzen Motive, die dann nachher noch klar zum Vorschein kommen. Aber so wie der Anime ja mit den Figuren umgeht, sollen die ja auch nur irgendwie halt Teile eines Schachspiels quasi sein. Und deswegen hast du da das, was du zum Beispiel bei Kids on the Slope und so oder auch viel stärker noch bei Bebop mit diesen ganzen Charakterinteraktionen hast, hier nicht so stark.
Ich glaube, deswegen wurde auch dieses Mädchen da eingebaut. Also die Schülerin, die eigentlich gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hat, um halt so ein bisschen Charaktertiefe reinzukriegen durch ihre ganzen Hintergrundstory mit dem, warum sie am Überlegen ist, sich selbst umzubringen und so und sowas und dann quasi durch die beiden Jungs gerettet wird, weil die beiden Jungs und auch die Weißhaarige, die ja später herkommt und sich in dieses Katz-und-Maus-Spiel einmischt, ja aufgrund ihrer Vergangenheit gar nicht so tiefe Charakterzüge bekommen haben. Einfach, ich glaube, das hätte der ganzen Story mit der ganzen Auflösung so ein bisschen geschadet. Also es hat ja seinen Grund, warum die drei so kühl sind, sag ich es jetzt mal.
Ich erinnere mich aber noch an diese letzte Szene, die halt so krass auf die Tränendrüse drücken soll. Und die hat bei mir halt nicht gezogen, weil diese Charaktere, ich zu denen einfach nicht so eine krasse Bindung hatte. Was, lustiger Dimbul-Effekt wieder zu diesem Anime. Das kann ich wieder honorieren. Die Inspiration ist so ein bisschen Island von diesem Anime.
Ah, ja, das habe ich auch gelesen. Diese, das Watanabe, nur diese Band, die Sigur Ross, kannte ich vorher ehrlich gesagt gar nicht, sich angehört hat und gedacht hat, ja, ich habe Bock, ein Anime zu machen.
Aber das ist ja sowieso, also bei allen seinen Anime ist die Musik eigentlich immer das beherrschende Element. Und wie du vorhin schon sagtest, Jin, ob das dann Michiko Tohachi ist, wo er dann das Sounddesign macht oder Mind Game oder auch A Woman Called Fujikomine hat er auch dann sich. Also er ist eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich selbst zeichnet. Ich glaube es nämlich irgendwo mal gehört zu haben, nicht. Sondern dass er halt einfach mehr so der Supervisor und Regisseur ist und vielleicht ist dann seine Stärke einfach die Musik und diese Inszenierung. Kann sein, dass er tatsächlich zeichnet, aber irgendwo hatte ich neulich mal gehört, dass es nicht der Fall ist. Und das würde für mich aber auch dann so den Ton seiner Serien oft erklären, weil die richten sich halt schon stark nach der Musik.
Ja. Zeichnerisch sind die, glaube ich, dazu zu verschieden, als dass er das alles selber zeichnen würde.
Das ist auch eigentlich gar nicht die Arbeit eines Regisseurs, der hat eigentlich nur ein Ja und Nein zu sagen.
Ich liebe ja voll coole Vergleiche und ich habe mir irgendwo hier aufgeschrieben auf meinen Notizzettel, Fragezeichen ist Shinichiro Watanabe teilweise der Edgar Wright der Anime-Szene. Also ich denke da natürlich nur an Baby Driver, der ja irgendwie auch ein Film ist, der existiert, um mit der Musik mitzugehen. Und da bin ich, keine Ahnung, das so einfach beim Nachdenken habe ich überlegt, okay, ich glaube, die ähneln sich schon so ein bisschen. Die haben eigenen besonderen Stil, aber es ist einfach nur Vergleich.
Dann müsste Edgar Wright halt so nur asiatische Kultur in seinen Filmen zeigen, weil er total von fasziniert ist. So in Analogie zu dem, das war der Name, du Wesley's. Nein, ich will gar nichts zu sagen. Ich fand das so krass, dass Watanabe bei Terror in Tokyo darauf bestand, einfach, dass die diesen Soundtrack in Island aufzeichnen.
Dedication.
Ist auf der Disc auch so ein Making-of. Es steht da einfach so fünfköpfige Band steht in Island und nimmt Soundcheck auf. Und denkst dir, ist das jetzt ein Marketing-Gag oder habt ihr das ernsthaft gemacht? Egal.
Vielleicht hat das irgendwas mit irgendwelchen energetischen Flows zu tun. Ja, Japaner stehen da ja drauf, ne, mit den ganzen Energien und so.
Wir haben ja alle Carol and Tuesday geguckt, ne, GGK.
Ja. Terror in Tokyo, das war das Einzige, was ich noch im großen Kopf habe von der, das ist mein Gefühl nach der Watanabe-Anime ist, die am schlechtesten so von der Community aufgenommen wurde. Jedenfalls von der Watanabe-Fan-Community. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht.
Ja, ich glaube, da musst du einschränken, dass Kids on the Slope die meisten Leute da nicht gesehen haben.
Ah, ja.
Und dann sind das die zwei kurzen. Alle anderen haben dann irgendwie zwei Laufzeiten, nicht nur eine Staffel oder halt so 26 Folgen.
Ja, stimmt.
Und dann funktionieren die auch länger. Und aber ja, Terror in Tokio war auch, oder das ist halt das Problem eigentlich seit Space Dandy, ne Quatsch, seit Cowboy Bebop mit Space Dandy war es dann nachher genauso, dass halt eigentlich seitdem Cowboy Bebop da war, immer die Erwartung kam, der wird jetzt genauso gut wie der. Und er ist ja eigentlich dann sehr unterschiedliche Wege gegangen. Aber irgendwie ist immer, auch jetzt bei Carol und Tuesday war das auch zugleich der Beste seit Cowboy Bebop in irgendwelchen Artikeln tituliert. Also
oh ja, diese Artikel sind schlimm.
Was alles überschattet.
Ja. Terror in Tokio sticht halt schon raus aus dem Portfolio, finde ich so ein bisschen.
Diese Artikel sind dann schlimm, wenn du die Meinung nicht teilst. Aber ich will noch ein Stichwort von Eva aufgreifen. Von wegen, Watanabe zeichnet gar nicht. Das ist nämlich eine schimmelnde Brücke zu Space Dandy. Weil im Prinzip hat er seinen Animatoren einfach gesagt, es muss irgendwie noch was so mit 1984 so Musik, also so Disco-Zeit, Elvis und so, da muss noch irgendwie was mit zu tun haben. Aber ansonsten ist mir scheißegal, was du mit diesen Welten machst. Aber dann hast du diese extremst episodische Serie mit diesem Space Daddy, der durchs Weltall ne, so schippert. Und auf jedem Planet hast du irgendwie eigene Organismen.
Aber es ist nochmal ein Schritt mehr, weil es gar nicht unbedingt die eigenen Animatoren waren, sondern es waren auch verschiedene Teams. Und im Grunde zeitgleich lief, glaube ich, auch die Animator Expo. So, das war dann von Hideaki Anno, so Kurzprojekte unterschiedlichem Stil. Und im Grunde ist Space Dandy so das Gleiche. Du hast unterschiedliche Teams, die sich um einzelne Episoden gekümmert haben, unter der Prämisse, wir produzieren Space Dandy und es muss halt die drei Figuren haben und noch ein bisschen Kontext drumherum. Aber ich glaube, die hatten auch alle relativ viel Freiheit, halt zu machen, was sie wollten, so wie du es sagtest.
Gerade weil du sagtest, der lief ja sogar einen Tag vor der japanischen Premiere mit englischem Dub in Amerika schon.
Also ich finde diese Vielfältigkeit aber ist gerade das, was Space Dandy so ein bisschen auszeichnet, weil es ist quasi die Vielfalt des Universums wird dadurch halt gut dargestellt. Da gibt es halt diese Episoden, manche, die so total, ich sag, hab das mal gerne beschrieben als Drogenrausch ist. Weil wenn die ganzen bunten Bilder und Lichter und so ganz extrem und dann hat man auf einmal wieder in der nächsten Folge eine Welt, die fast nur aus Tusche besteht. Das fand ich schon ganz interessant. Auch wenn das halt sehr episodisch ist, wo ich mich dann die ganze Zeit immer gefragt habe, kommt da auch mal was, was ein bisschen mehr Zusammenhang mit sich bringt, war das so das Kernelement, was das Ganze wieder verbunden hat. Einfach diese Vielfalt des Universums durch diese verschiedenen Zeichenstile wiederzugeben. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er das dann halt den ganzen, diese Freiheit gelassen hat.
Das ist auch was, finde ich, was für Watanabe sehr typisch ist, dass er diese episodischen Folgen hat und deswegen fallen vielleicht Kids on the Slope und Terror in Tokio auch nochmal raus. Aber bei den anderen hast du Episoden, was vor allem im Fernsehformat halt gut funktioniert, die man geschlossen gut für sich sehen kann, die aber auch eine große ganze Narration am Ende geben und in Space Dandy ist es für mich irgendwie am besten oder am überraschendsten vielleicht
ja, überraschend.
Gelöst worden. Und es ergibt Sinn, das ist halt das Amüsante daran. So. Und ja, Space Dandy ist einfach bunt und witzig und auf jeden Fall Empfehlung, so wenn man den noch nicht gesehen hat, da kann man von Folge zu Folge sich so durchwühlen und findet immer was, was einem gefallen wird.
Vor allem ist das ist auch ein arschrelevantes, aktuelles Thema. Wir haben diese ganzen Shows wie One Punch Man und My Hero Academia und Fate, wo du so Produktionshintergründe mitbekommst, dass zum Beispiel bei Fate Berserk hat einen eigenen Animator, Sakura hat einen eigenen Animator und so weiter. Jeder Charakter hat irgendwie einen eigenen Animator, der sich da so ein bisschen Freiheiten hat, sich auszuleben. Und vom letztlichen Zuschauer wird das gar nicht nachgefragt. Aber ein Animator, der sich ausleben kann, ist irgendwie ein bisschen mehr bei der Sache. Und das hat diesen Shows sehr gut getan. Und Space Dandy ist für mich immer so ein Vorreiter, der das halt extremst plakativ gemacht hat. Hier, wir lassen unsere Animatoren einfach alles machen, was sie wollen, solange sie so ein bisschen den Rahmen einhalten.
Ja, man darf bloß nicht nach den tieferen Sinn der Story suchen. Das hat mich ja den Fehler am Anfang erst gemacht.
Wo ist der rote Faden?
Ja, und irgendwann habe ich mich drauf eingelassen und dann fand ich das auch richtig gut. Aber mit dem roten Faden, halt zum Beispiel in der einen Folge stirbt der eine Charakter und in der nächsten Folge ist er wieder da. Habe ich mich so ein bisschen an South Park und Kenny erinnert.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie beabsichtigt. Ja. Ich meine, Space Dandy stirbt in den ersten beiden Folgen am Ende.
Ja.
Und ist in den nächsten Folgen wieder da. Also das ist ja auch so ein bewusstes Zeigen, okay, nimm's erstmal jetzt so hin und guck's dir an. Und dass es noch ein bisschen was Größeres, anderes gibt, kommt dann halt so als Topping obendrauf. Aber die eigentliche Show ist einfach das, was man Folge von Folge bekommt. Mhm. Und die sind doch mitunter sehr amüsant.
So eine Stärke, einfach diese Überraschung. Und das ist vielleicht das, was auch bei Kids on Slope und bei Terror in Tokio nicht so stark war, dass man halt überrascht worden ist. Also bei Samurai Champloo, bei Space Dandy, was ich gesehen habe, und bei Cowboy Bebop, gab es halt immer wieder Dinge, wo ich dachte, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen, wir haben über Originalität so ein bisschen geredet. Das, finde ich, macht Watanabe teilweise extrem gut. Also sozusagen mit der Erwartung der Zuschauer zu spielen. Und das ist so ein Ding, was meiner Meinung nach leider noch ein bisschen zu wenig in der Anime-Branche gemacht wird. Und ja, aber wie gesagt, deswegen nochmal, hey, Terror in Tokio und Kids on Slope sind da ein bisschen anders, mein Gefühl.
Und das ist das verdammte Problem an Carol and Tuesday.
Oh.
Nein, ich habe noch eine Kleinigkeit zu Space Dandy. Ich habe uns ein Zitat rausgesucht, das ist aus einem ewig alten Interview mit ANN. Das fand ich ziemlich passend, weil das den Anime ganz gut zusammenfasst und so. Every week the main characters will go to different stars, but from star to star entirely different themes will be explored, and that means we will completely change over the style of everything each time. There will be different art styles, different moods, different directing styles, all completely unique for each episode. At the same time, there will be aliens from other planets every week, but every planet has different designers, so there will be lots of varied designs in one place, one screen. So.
Genau, und Carol and Tuesday versucht halt jetzt die Vielfalt der Musik wiederzugeben, wenn man da so die Überleitung machen will.
Sehr gute Überleitung.
Und spielt auch im Universum, ne, auf dem Mars. Nicht auf der Erde.
Habt ihr, das ist sehr lustig, wenn du das Ending guckst, immer so ein paar Staff-Leute so pro Seite und dann kommt die Seite mit den Musikern und die ist einfach voll überladen. Bam.
Die meisten Shows von ihm haben ja so einen Weltraumbezug und weil wir jetzt so einmal kurz fast durch die komplette Historie von ihm durchgerusht sind, Macross Plus, OVA, bei der er als erstes dann Co-Regisseur war, 94, 95, vier Folgen. Erste Mal, dass er mit Yoko Kanno zusammengearbeitet hat und diese Serie hat eigentlich so auch den Ton für alles Spätere gesetzt und endet, finde ich, dann jetzt auch wieder so in Carol and Tuesday, also Zirkel oder wie auch immer man es begreifen will, weil man die gleiche Prämisse wie dort hat. Du hast virtuell Idols und so normale Musik, die wird halt jetzt bei Carol and Tuesday quasi auf figurativer Ebene gegenübergestellt und bei Macross Plus auf musikalischer, aber du hast trotzdem so die gleichen Elemente, die diese Geschichte so im Kern eigentlich ausmachen.
Das bedeutet, dass Watanabe danach nie wieder was machen wird, weil der Kreis ja geschlossen ist.
Das wäre sehr traurig.
Vielleicht macht das so eine liegende Acht, also ein Unendlichzeichen draus und wiederholt alles anders.
Ja. Sehr schönes Bild.
Carol Tuesday, ich habe mich damals sehr, sehr, sehr drauf gefreut, einfach weil Watanabe und Musik, und mir war die Geschichte gar nicht so wichtig, ich habe einfach Bock gehabt, Musik zu hören. Und ist ja mal ein bisschen angeklungen, die musikalischen Performances, finde ich, in dem Anime sind teilweise sehr gut, teilweise interessant, wie ich das nennen soll.
Willst du auf diese letzten 4-5 Folgen dieses DSDS-Segment anspielen?
Das finde ich super. Fucking Bullshit ist einer der besten Songs
aller Zeiten. Ihr müsst wissen, Shin ist so ein Meme-Lord. Und deswegen fehlt er den Song von diesen Mermaid Sisters super. Wir fangen einfach jetzt von hinten an, die einfach a cappella nur Schimpfwörter singen.
Fucking Bullshit, fucking Bullshit.
Dann reden wir einfach erstmal darüber. Ich fand, da ging dieses Mars Brightest los und erstmal kommen diese 200.000 Deppen, die sich wie bei DSDS dort anmelden und vorgeführt werden. Und dann kommt dieser Marsianer an und meint so, ich bin ein nativer Marsianer, ich singe jetzt in Marsianisch. Und dann fängt er an, einfach dieses Vita, the seventh element, dieses Chum drum bedrum zu singen. Und ich dachte mir so, oh, die haben ein Beam verpackt, wie geil. Erinnert ihr euch?
Mhm, ich erinnere mich.
Fandest du das geil, Shin?
Ich glaube, ich fand es ziemlich gut, aber... Also, wir reden ja über dieses Mars Brightest. Das ist eine Castingshow innerhalb des Anime. Und als ich gehört habe, oh Gott, die machen eine Castingshow, war ich ein bisschen... Irgendwie war ich traurig, ich kann es gar nicht genau beschreiben.
Ja, du erwartest irgendwie aus der Historie seiner Werke irgendwie Kämpfe. Und dieses DSDS-Segment, das funktioniert für mich deswegen sehr gut, weil diese Leute in dem Turnierbaum immer gegeneinander ausgespielt werden. So ein bisschen.
Was dieses DSDS-Segment, wie du es nennst, macht, zeigt einfach, wie viel coole Ideen oder wie viel Kontakte er hat.
Ja.
Weil halt einfach so viele unterschiedliche Musiker da drin sitzen. Das, keine Ahnung, das, wenn dieser Typ, der wo man denkt, dass er so ein super Hip-Hopper ist und auf einmal anfängt, so Opernarienmäßig
auf Latein
zu singen. Ja. Oder auch GGK oder Piotr. Das sind alles total spannende Dinge, wo mir so das Gefühl kommt, weiß nicht, ob so ist, das sind Leute, ja, die finde Watanabe cool, komm, die packen wir mal einfach mal in so eine Serie rein, damit wir mal ein paar coole Performances haben.
Ich hatte auch irgendwie das Gefühl bei Carol and Tuesday, dass er halt viele aktuelle Elemente eingebracht hat. Da war ja auch zum Beispiel bei diesem einen DJ, waren ja in dem Haus zum Beispiel die ganzen Bensky-Bilder zu sehen. Auch das geschredderte Bensky-Bild.
Ja, das stimmt.
Das ist Bensky, ich bin
das ist dieser Typ, der diese, seine Bilder in so Rahmen hat und darunter ist so ein Schredder und dann ist es so diese Kunst, was das Bild so geschreddert wird.
Du kennst ja Banksy nicht.
Also Banksy, das war ja nur eins seiner Werke. Das ist ja so ein gesellschaftskritischer Straßenkünstler eigentlich, ja. Der halt der macht halt auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam, aber halt auf knallharte Weise. Der zeigt auch nirgendwo sein Gesicht oder so. Der möchte halt auch nicht dafür.
Okay, ich weiß, wer es ist. Ja. Ja, okay.
Der hat auch zum Beispiel schon mal in England so Geldscheine aus dem Fenster geworfen, wo dann alle Leute erst ganz schön das Geld eingesammelt haben und später dann war, glaube ich, war auf jeden Fall irgendwas Falsches war da drauf abgedruckt. Auch als so ein Statement.
Ja, doch, ich weiß, wer es ist jetzt.
Mhm. Ja, Banksy weiß halt einfach, wie er den Kunstmarkt bedient und dementsprechend passt es aber hier auch relativ gut rein, weil du auch diese Street-Art-Elemente halt auch schon zum Beispiel bei Samurai Champloo hast oder auch Cowboy Bebop. Und das ist, glaube ich, dann auch so das Virulente oder Urbane, was Watanabe dann in den anderen Kulturen anzieht. Ob Jazz dann, das ist halt dann so Urbanität früherer Jahrzehnte oder halt jetzt Hip-Hop, was so die modernere oder Rap oder vielleicht sogar Techno-Elemente hat, das ist so die heutige. Und ich fand auch, dass diese Castingshow halt geschafft hat, quasi diesen ganzen Musikkosmos auszustellen. Aber für mich war da leider dann nicht viel mehr drin. Also ich bin jetzt froh, dass in der Mitte der Staffel jetzt der Casting-Ding hoffentlich vorbei ist und wir jetzt mehr zur eigentlichen Geschichte zurückkehren.
Ich habe so ein Problem mit diesem Anime. Ich finde, dem krankt so ein bisschen, also der traut sich nichts. Du hast zwar überall diese Medienkritik, diese Musikbranchenkritik, die ist auch nicht wirklich subtil, aber sie überträgt sich nicht auf die Handlung. Also sie ist irgendwo so in den Dialogen drin, aber in der großen ganzen Handlung siehst du es nicht. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, in den nächsten 12 Folgen, wir haben mit diesem Tau, diesen AI-Programmer, der die perfekten Lieder programmieren kann, der zum Beispiel auch für Angela die Lieder programmiert. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass der irgendwie so vom Systemling zum Revoluzzer wird.
Meinst du das, weil er Carol und Tuesday auf der Bühne gesehen hat und gesehen hat, was Leute, die live singen, bringen können, wo nicht die Stimmbänder maschinell nachgearbeitet wurden? Weil bei dieser Angela haben die ja die Stimmbänder auch nachjustiert quasi. Die war die doch in dieser komischen Kuppel immer die ganze Zeit drin und musste immer la 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 machen. Und dann irgendwann wurde doch quasi operativ ihre Stimme überarbeitet, damit das zu diesen von der KI geschaffenen Songtexten passt.
Ich finde diese Dynamik zwischen Tao und Angela, ich finde die grandios. Auch wenn sie dann so reinkommt und irgendwie schon so ein bisschen aufgelöst ist und so meint, so wie schaffst du es? Also ist auch so ein bisschen verliebt irgendwie. Wie schaffst du es, Lyrics zu schreiben, die genau das ausdrücken, was in mir vorgeht? Und dann meint halt, es ist die KI. Und dann siehst du halt auch, dass Tao irgendwie so ein bisschen aufweicht, weil er dann vor ihrer zweiten Runde in diesem DSDS-Ding von 3 Runden, der dritte war das Finale, dann auch so meint, so, ja, Last-Minute-Änderung. Und dann fragt ja Angela auch, war das die KI? Nein, das war mein Bauchgefühl. Und irgendwie, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel raus machen.
Ich habe das Ganze irgendwie als Zuschauer auch so metakontextualitätsmäßig so ein bisschen auf die Anime-Branche auch noch gelesen oder zumindest interpretiert, wenn man es so sagen will. Weil man ja auch diese Computeranimation, die ja eigentlich auch mittlerweile überall drin ist und dieses Handgezeichnete hat. Und irgendwie so, für mich hat das auf der Ebene auch dann nochmal funktioniert.
Ja, das quasi auch so ein unterschwelliger Kritikpunkt.
Ich finde das so großartig, dieses auch, ich glaube, das auch in der zweiten Runde, wo sie dann als Karen Tuesday gewonnen haben. Gegen wen haben die da gewonnen? Gegen den Rapper haben die in der ersten Runde, der dann so dieses lateinische...
Gegen den Influencer.
Ach genau, gegen Piotr.
Der doch jetzt auf einmal Musik machen möchte.
Auch den Piotr verstehe ich. Also er meinte halt so irgendwie, ich will mich wertgeschätzt fühlen und so. Aber, ja, aber diese Angela, die meint dann halt so, die faucht ja die halt richtig an. Und ich kann das total verstehen, weil sie geht diesen mega schwierigen Weg, muss sich in diese Kuppel reinlegen, verbiegt sich, muss erst modeln, bevor sie wirklich singen darf, obwohl sie all die Jahre schon singen wollte. Und Carrie und Tuesday, die kommen einfach und dürfen machen, was sie wollen, kriegen alles geschenkt. Ich kann verstehen, dass die mega angepisst ist.
Hat die sich nicht am Ende auch für sie mit irgendwie gefreut? War die nicht am Ende, waren die nicht irgendwie doch Friends nach dem Unfall und all sowas? Glaube ich, das ist irgendwie falsch in Erinnerung.
Sie war auf jeden Fall froh, dass sie gegen die antreten durfte, weil einfach so ein Sieg geschenkt bekommen wollte sie nicht, weil sie ist ja stolz. Was wolltest du gerade sagen, ja, Pikti?
Sie hat sich auf jeden Fall dafür eingesetzt, dass sie nochmal die Chance kriegen, da jetzt aufzutreten. Mhm. Ja. Also da ist so ein fairer Wettkampfgedanke auf jeden Fall da gewesen. Aber ich finde auch wieder, eigentlich sind halt die Dynamiken und die Interaktion der Figuren das, was diese diesen Anime ausmacht und wahrscheinlich sogar noch stärker als in anderen von Serien von Watanabe, mhm, weil eigentlich, also von der ersten Folge an habe ich mich sehr an Nana erinnert gefühlt, mhm, bei den zwei Protagonistinnen, so Yin-Yang-Element-mäßig, und dass dann noch die anderen Figuren dann so das alles relativ gut ergänzen und man wieder irgendwie dann so eine Vierer-Kombi hat und entweder dann diesen kleinen Roboter, der sie sabotiert, oder diesen Eulenwecker, hat man dann eigentlich wieder so ein Bebop-Ensemble. Oh, ja. Aber diesmal hat man halt auch mit Angela und den diesem KI-Programmierer auch so die andere Seite, oder auch diesem, ich weiß nicht, wie er heißt, der bekannte Star, der
dieser DJ, ne?
Ja, genau. Artigan.
Genau. Artig,
ja, genau. Auf jeden Fall hat man da ja auch dann quasi so ein gutes Bild der Kontrahenten so ein bisschen. Und das hat man, glaube ich, sonst in den Animes von ihm nicht unbedingt so immer gehabt. Mhm. Deswegen, irgendwie hier geht es noch mehr um die Figuren als um die Musik, obwohl die ja auch schon sehr präsent ist.
Ich habe einen lustigen Dimbula-Fact mal wieder. Den habe ich auch schon ein paar Mal gedroppt. Der Typ, der sich diese Welt ausgedacht hat auf diesem Mars, das ist Thomas Romain. Franzose, und den kennt man, der macht dieses Drawing with my Kid, wo sein Kind ihm irgendwie so eine Skizze malt und er macht daraus halt irgendwie so einen fancy Superhelden.
Okay.
Müsst ihr mal googeln. Doch, das habt ihr schon mal gesehen.
Ja, bin ich.
Und der hat schon öfter mit Watanabe zusammengearbeitet.
Mamoru Miyano Fact gab's noch nicht, oder? Dass natürlich Etigan von Mamoru Miyano gesprochen wird. Ich glaube, die einzige Person, die den Charakter hätte sprechen dürfen. Ja, das ist, also in letzter Zeit darf der anscheinend immer gefühlt nichts anderes machen, bis auf solche Sachen. Also, was noch nicht erwähnt wurde und was ich großartig bei dem Anime finde, und sowas habe ich in der Anime-Szene noch nie so gesehen, ist die ganzen Background-Infos, die man bekommt. Weiß nicht, ob ihr schon mal auf dem japanischen YouTube-Kanal von der Serie wart. Die veröffentlichen so eine Serie, heißt Story of Miracles, glaube ich. Und da sieht man halt, leider auf Japanisch, aber ich habe jetzt eine Frau, die neben mir sitzen kann und Teile übersetzen kann. Und man sieht, wie die Musik geschaffen wurde. Man sieht, wie eben im Storyboard zusammengearbeitet wurde. Man sieht, dass die Charaktere, also die echten Sänger der Figuren genauso hingesetzt haben, wie die Personen, also wie die Charaktere den Anime sitzen und genau die gleichen Bewegungen gemacht haben, um das abzugucken. Und das finde ich total spannend und auch wie transparent die das einfach machen. Man kann sich zum Beispiel den Piotr-Tanz angucken gerade. Wie so ein Japaner diesen echten Piotr-Tanz macht, das ist ganz witzig. Also was leider nur ich sagen kann von uns, ich sag lieber nicht warum, der Anime wird später richtig stark politisch noch, in verschiedene Richtungen.
Das hoffe ich halt auch, weil also alles andere außer irgendwie ein Systemumsturz finde ich kacke. Also irgendwie so ein Twist, dass sich zum Beispiel Carol Tuesday da so reinarbeitet in die Musikindustrie und sie von innen heraus zerstören oder sowas.
Auch ja, dass hier der eine Charakter ein Flüchtling ist von der Erde.
Genau. Das könnte spannend sein. Es gibt Kritik am Journalismus, es gibt Kritik am japanischen Gesellschaftssystem.
Es gibt sogar so eine Kleinigkeit. Die fahren ja immer mit diesen Mint-Caps, hießen die, diese grünen Taxis. Ja. Eigentlich die allermeisten Charaktere fahren mit denen. Auch so die Mobilität der Zukunft weitergedacht, dass Leute sich Autos teilen und nicht mehr ihre eigenen haben, außer halt die großen Bonzen. Und auch so irgendwie die diese Visagistin von dem Gus, deren Manager, der halt in der Kneipe versoffen ist, bevor er Carol Tuesday getroffen hat. Auch die zum Beispiel, der fragt hier Carol und Tuesday einfach so, habt ihr schon einen Freund oder eine Freundin? Also selbstverständlich, dass es halt auch gleichgeschlechtliche Liebe gibt.
Ja. Und was ich euch fragen wollte, habt ihr denn schon auf die Titel der Folgen geachtet und geguckt, ob ihr irgendwie da Zusammenhänge findet? Weil für die Zuschauer, jede Folge bei Carol Tuesday ist benannt nach einem Song, der relativ wichtig für die Geschichte der Musik war. Merkt man einfach, dass der Watanabe Musik-Nerd ist.
Mhm. Ich fand's krass, dass in den Dialogen hin und wieder mal so Anspielungen irgendwie auf Musikstücke oder Musiker waren. Da war zum Beispiel diese eine Szene, wo diese KI, die eigentlich halt scammt, aber das soll den Musikvideo schneiden und hinterher scammt er sie halt. Und dieses Ziggy, der KI-Wecker, findet das heraus und dann wirkt halt dieser Scam-Regisseur-Roboter Ziggy und meint dann so, say wah, und so.
Ja.
In der Folge sind sowieso total viele Anspielungen, auch wo die doch darüber sprechen, was sie alles für Wünsche haben für dieses Musikvideo. Da waren so viele Anspielungen auf irgendwelche großen, bekannten Songs von Michael Jackson oder Katy Perry hier, wo die in den Cabrio saßen.
Wir haben überhaupt noch nicht über die Hauptsängerin geredet. Wie gefällt euch denn die Performance von denen? Weil das war ja ganz spannend, dass die so eine große Audition hatten und dann gesagt haben, okay, wir nehmen einfach die wir am coolsten finden, die Sängerin. Und es waren jetzt keine besonders bekannten Leute. Eine ist so eine Halbjapanerin und das andere ist einfach eine aus den USA. Eine
Halbjamaikanerin.
Wirklich?
Ja.
Und die andere, die hat halt vorher auf YouTube so ein bisschen rumgesungen und klar so
auch. Ja, das ist die Halbjamaikanerin.
Ja, genau. Und die andere, die Halbjapanerin. Und
ich teile Pickdys Meinung von eben. Der meinte so ein bisschen, dass dieses Einflechten von Musik eben in Kids in the Slop wesentlich besser gefällt. Und das war so meine Befürchtung mit diesem Audition, dass jetzt, wo man natürlich diese ganzen Sänger rekrutiert hat, dass man irgendwie den Screentime geben muss und dass es total das Pacing bricht. Und ja, das ist zum Teil passiert. Wir haben auch eben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass dein Lieblingsmusik-Anime eigentlich so noch neben Kids on the Slope back ist. Dein Lieblings-Soundtrack. So. Mhm. Und der Assistenzregisseur ist einer, der von back kommt. Und ich finde, du findest ganz viele Ähnlichkeiten, wie die Musik hier eingeflochten ist. Wenn du dich erinnerst, bei Beck, diesen ewig langen Festival-Arc, wo...
Ewig lang ist gemeint, der grandiose Festival-Arc.
Ja, von 12 Folgen waren es, glaube ich, schon 5 oder so.
Ja, Manga sollte man lesen. Egal. Ja, also 26 Folgen.
Man sieht bei beiden dieselben Probleme.
Ach, ich glaube, das Problem ist halt, dass man einerseits gibt es diesen narrativen Strang, dass versucht wird, halt eine gute Geschichte zu erzählen und andererseits hat man dann diese Performance-Elemente oder Sang-Einlagen und wenn mehr Fokus noch auf die Musikstücke als inszenatorisches Element der Folge gelegt worden wäre, so im Stil des Space Dandies, hätte es nochmal anders gewirkt. Aber man hat jetzt so beides so ein bisschen gemischt, so 50-50 Geschichte, 50 Musik. Und wenn ich halt mit meinem eher erzählerisch geprägten Blick drauf gucke, ist mir das dann zu wenig. Wenn man wahrscheinlich eher mit einem musikalischen Blick drauf guckt, reicht es einem oder vielleicht ist auch dann völlig zufriedenstellend. Vielleicht wünscht man sich mehr, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist für mich so diese Schwachstelle bisher. Aber ich hoffe, dass die nach diesem eher jetzt gemächlich dahinplätschernden und die normale Realität kopierenden Teil des ersten Arcs vielleicht hoffentlich nochmal anders sich auch das Verhältnis zeigt. Weil bisher war es ja auch diese Castingshow, das ist halt Realität in Animation überführt, um vielleicht was zu zeigen. Und darauf hoffe ich, dass dieses was noch kommt.
Und könnte es halt wirklich, also bei dem Mars Brightest Arc habe ich mich teilweise gefragt, also ich könnte jetzt wirklich DSDS gucken. Das wäre teilweise, also du musst nur den nervigen Off-Sprecher rausstreichen aus DSDS und dann ist es Mars Brightest.
Du hast kein Ertigan bei DSDS.
Dafür H.P. Baxter?
Ja. Ertigan ist aber besser.
Ich war auf jeden Fall froh, dass sie diesen Jury-KI-Hund ersetzt haben nach dann zwei Folgen. Der war irgendwie dann nach den ersten zwei
Runden. Der hatte auch nur einen Running-Gag, nämlich, oh, das habt ihr jetzt aber nicht erwartet, dass eine KI das sagt, weil er immer gesagt hat, oh, ich habe deine Seele gespürt und so.
Aber, ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob es in Japan gibt, es bestimmt Casting-Shows geben, dann gibt es bestimmt auch immer diesen einen Typen, der immer gleich einen Spruch macht. War wie Dieter Bohlen. Das, was ich von ihm weiß, hat er auch immer nur irgendwelche zwei, drei Wörter gehabt, die er den Leuten vom Kopf geworfen hat. Vielleicht ist der Hund einfach Dieter Bohlen.
Trägt der Hund dann auch Camp Davids?
Ja, euer Lieblingssong aus Karen Tuesday bisher.
Das steht auch in meiner Moderation. Wie hast du das rausbekommen?
Ich weiß nicht, ich kenne dich und...
Wie gesagt, also das Endlied fand ich super auf jeden Fall, was die am Ende der Show gesungen haben. Da bin ich halt die ganze Zeit nochmal überlegen, das wollte ich eigentlich sogar noch für den Podcast nachgeguckt haben, habe ich aber dann doch vergessen. Ist das die Melodie, die am Anfang auf dem Keyboard gespielt wurde in der ersten Folge?
The Loneliest Girl, was sie im Finale spielen? Mhm. Ja, das ist dasselbe.
Ja, ne? Ja, also das fand ich bisher irgendwie am besten. Und ich fand, es gab auch so einen schönen einen Kreis quasi. Es hat schön die erste Folge mit der letzten Folge dann verbunden. Ich fand, das war gut geschrieben.
Es kommen ja noch 12.
Ja, also bis zur Halbzeit.
Das wollte ich nur sagen, damit ich jetzt Zuhörer denken, das ist jetzt noch 12 vorbei. Was könnte man wirklich denken? Ich glaube, mein Liebling. Nach dem ersten GGK-Song dachte ich mir so ein bisschen, das ist ein bisschen arg repetitiv, aber den zweiten fand ich ziemlich geil. Das war, wie ging der? War irgendwas mit Gravity und die Dance halt auch so gravitationsbesessen. In völliger Trance, weil sie halt meint, sie ist das Universum. Schön, dein Lieblingssong.
Ja, ich meine, es wurde auf meiner Hochzeit gespielt, deswegen muss ich ja Loneliest Girl eigentlich sagen. Aber ich finde den Song wirklich gut, einfach auch, also Songs funktionieren natürlich immer besser, wenn die irgendwie erzählerisch aufgebaut werden. Und das haben die bei Loneliest Girl super gemacht. Die haben einen Song, der textlich und melodisch einfach super dazu passt, wie er in der Geschichte eingewoben ist. Genau. Aber sonst höre ich total oft das Dancing Laundry Ding, wo die vor im Waschsalon sitzen. Ja. Irgendwie der macht mir total gute Laune.
So. Ich höre gern das Opening auch, das aus der erste Opening.
Und ein Song, den kann man sich auf YouTube schon anhören natürlich, von Denzel Curry, so ein total bekannter Rapper aus den USA, der in den späteren zwei Folgen auftaucht.
Ich hoffe auch unbedingt, dass von diesem Mini-Festival-Arc, wo halt Carrie Tuesday nur draufgegangen sind, dann halt sollten für Omega auftreten und Omega ist so eine Gruppe mit einem Sänger, der halt einfach krasses Lampenfieber hat oder immer betrunken ist oder einfach gar nicht kommt.
Und dann, ist ja aufgetaucht.
Ja, aber Karen Tuesday durfte trotzdem einen Song performen und wurde einfach da mega von der Bühne, weil es war 100.000 Leute halt zubeworfen mit Müll. Und in diesem Arc gab es auch noch, wie hießen sie? Den einen, das ist so ein Pop-Rapper. Mhm. Oh, den Namen habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Skip, genau. Skip. Und Crystal dann hinter die, die auch so ein Trans-Zeugs.
Pop. Na, Crystal ist so ein bisschen die Madonna. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt das große Ding. Lady Gaga, keine Ahnung.
Ich hoffe, die kommen nochmal zurück. Was ich auch noch geil fand, also ich fand das, die Angela hat sich auch irgendwie so von Runde zu Runde mega krass gesteigert. Auch wenn es irgendwie 0815 Pop-Songs waren, irgendwie.
I can move mountains, I can move mountains. Davon habe ich einen Ohrwurm. Ich kann nicht singen, übrigens.
Von den Charakteren hat aber auch die Angela auch wirklich die beste Entwicklung, finde ich, bisher. Also die beiden Protagonistinnen sind eigentlich ziemlich gleich geblieben, noch, finde ich. Aber die Angela, die entwickelt sich ja langsam.
Ja, kann man mega viel rausmachen.
Ja, ich glaube, für mich war auch Loneliest Girl der Song, der am stärksten hängen geblieben ist. Wobei, ich wollte mir eigentlich für den Podcast nochmal die Musikszenen angucken, weil ich während des Szenens das Gefühl hatte, dass die Kandidaten, die gewinnen in die jeweiligen Runden, längere Laufzeit haben und besser animiert sind. Aber ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck während der Performance war oder ob es tatsächlich so ist.
Ja, ich war auch nicht immer glücklich. Ich fand dieses Shebelle als Charakter schwierig. Ich fand, das war auch so mit das schwächste Teil der Serie für mich bisher. Aber die gesanglich fand ich die schon ziemlich stark. Aber ich meine, es ist ja klar, dass man Carolyn Tuesday weiterkommen lassen muss, irgendwie erzählerisch.
Man muss dazu sagen, Cybele hat halt einfach, stand halt total auf Carol, nee, auf Tuesday und hat die dann hinterher aus Neid, weil Tuesday keine Gruppe mit ihr machen wollte, also Cybele und Tuesday, ihr so ein Geschenk gegeben mit so flüssigem Eis, was ihr dann die Hand verbrannt hat für die zweite Runde.
Gibt es denn jetzt bald Dembula und Pikdi als neues musikalisches Duo?
Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, da müsste man eine arge Vertragsverhandlung haben. Und wir brauchen dringend so eine gute KI, glaube ich, damit es was wird, zumindest bei mir.
Also gesanglich wird es tatsächlich schwierig, aber solange du die Texte schreibst, ich versuche was musikalisch und dann kriegen wir das.
Das ist was sehr Positives. Auf jeden Fall, im Podcast haben Dominik und ich schon zusammen gesungen. Déjà-vu.
Gas. Nein, nicht normal.
Was ich noch interessant finde, dass man auch, wenn man sich jetzt die ganzen Watanabe-Serien vor Augen führt, sind ja eigentlich immer alle so leicht Sci-Fi angehaucht bis stark. Aber man hat immer auch den Moment, in dem die Serie halt produziert wird, technisch reflektiert. Ist wahrscheinlich auch logisch, weil man halt vom Jetzt ausgeht, wenn man was macht. Aber ich finde interessant, wie man dann auch in diesem Zukunftssetting dann quasi die Entwicklung von entsprechenden Medien nachvollziehen kann. Also zum Beispiel Terror in Tokio war ja mit YouTube-Videos irgendwie als wichtigem Element. Mhm. Jetzt hat man hier Instagram und so. Mhm. Irgendwie interessant, ja, dass das dann sich noch mal so einschreibt, so passiv.
Wart ihr auf dem Karen Tuesday Instagram-Account schon mal? Mhm. Den gibt's ja wirklich. Und die posten ja genau die Sachen, die sie in der Serie auch posten.
Oh, bei dem Instagram-Account muss man aber aufpassen, ne? Ich glaube, da sind schon Spoiler quasi drauf.
Ja, sorry. Ich
spoiler mich gerade. Nicht schlimm.
Ich glaube, das ist mit dem Historischen. Das sieht man immer, wenn man so sich an einer Person festhängt. Und deswegen schlage ich direkt für den nächsten Podcast vor Omens in Your Savage Season und Marioka da.
Ich bin ja eher für Yoichi Takahashi und Captain Tsubasa.
Ich halte mich da raus.
Das ist politisch die richtige Entscheidung. So, vielleicht habe ich gerade den 103. Podcast geteasert. Nein, habe ich nicht. Wir machen nächste Woche nämlich weiter mit unserer Season Preview. Wir gucken uns die Up-Season an. Dabei sind Oleg, Yaku, Shin in der ersten Folge und ich. Danke, Pikti, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein konnte, durfte. Ich wünsche natürlich dann auch viel Spaß für die nächste Podcast-Folge und allen beim Seasonal-Anime-Schauen. Danke.
Danke.
Macht's gut.
Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Tschüss.